Vor der CD, was nach der CD. Der Wingenfelder-Podcast. Alte Männer erzählen vom Krieg.
Moderiert von mir, Oliver Plöger.
Folge 9 des Wingenfelder-Podcasts vor der CD ist nach der CD mit mir, Oliver Plöger, und dem lieben Thorsten und dem lieben Kai. Da Moin. Sind wir wieder.
Hey.
Aus dem Corona-Loch gekrochen. Ich möchte mit euch gerne über eure neue, aktuelle Wingenfelder-Platte sprechen. Sendeschluss Testbild.
Hurra.
Kai, eigentlich ein antiquiertes Wort. Frag mal einen 16-Jährigen auf der Straße, was das denn sein könnte, der guckt dich wahrscheinlich mit großen Augen an.
Super, oder? Finde ich total gut.
Genau.
Hat man wenigstens was, worüber man sprechen kann.
So wie wir jetzt.
Eine Geschichte zu erzählen.
Ja.
Ein klassisches Talkshow-Thema.
Ja, genau.
Nee, fanden wir irgendwie gut.
Ja.
Weil wir sind damit ja noch groß geworden, im Endeffekt. Dass es nicht 24 Stunden lang Fernsehen gab, sondern nachts um 12 wurde mal kurz auf Piepton umgeschaltet mit einem komischen Testbild.
Ja.
Am Anfang haben sie sogar noch mal die deutsche Nationalhymne gespielt. Das war dann noch länger. Das wurde dann irgendwann mal abgeschafft. Und dann kam, glaube ich, irgendwann als nächstes der Vorläufer zum 24-Stunden-Fernsehen, die schönsten Bahnstrecken Europas.
Genau. Noch öffentlich-rechtlich, ne?
Genau. Ja, auf, ja. Auf N3, ja. Auf den dritten Programm.
Mhm. Schön zum Einpennen, ja. Sag mal, wenn man schon so eine reichhaltige Diskografie hingelegt hat, ihr habt mit Fury Platten veröffentlicht, mit Wingenfelder, ihr habt zig andere Sachen gemacht, empfindet man danach noch sowas wie, ist ein großes Wort, Stolz, wenn man ein Album beendet hat oder gefinisht hat?
Ja, schon. Das ist je nachdem, was für einen der wichtigste Prozess ist in dem, was man als Musiker oder Künstler macht.
Ja.
Bist du natürlich, wenn du sowas abgegeben hast oder irgendwie fertig bist oder auch der Moment, wenn du dann das fertige Produkt, jetzt haben wir vor ein paar Wochen, glaube ich, die Doppelvinyl bekommen.
Ja.
Na, es ist ja, die Idee war ja 10 Jahre Wingenfelder und eben.
Die ist dann einfach morgens in der Post, wird vom
Genau, die wird dann bekommen. Ja. Kommen dann 10 neue Songs und dann 10 Live-Songs, genau. Und dann als Doppelvinyl zum Aufklappen, sehr haptisch, wunderschön. Das ist schon nice. Also, wenn du das dann siehst, denkst du, wow, krass, genauso, ne? Also, haben sie echt toll gemacht und genauso haben wir uns das vorgestellt. Da bist du schon, irgendwie happy und.
Aber Freude ist, glaube ich, auch das bessere Wort als
genau.
Stolz.
Ja.
Also Stolz, weiß ich jetzt nicht. Mhm. Wenn, dann bin ich stolz, dass wir das nach so langer Zeit geschafft haben, noch ein Album zu machen jetzt wieder. Aber eigentlich, wenn das Album fertig ist, dann freuen wir uns eigentlich eher.
Ja.
Und auf der anderen Seite sind wir immer so ein bisschen fragend, ob das dann
wirklich
so gut ist, wie wir das.
Ja,
wie
ja.
So und harren der Dinge, die da auf uns einkommen oder einhämmern werden, wenn das Ding veröffentlicht wird.
Mhm.
Mal sehen, was die Fans denken. Ja.
Ja.
Ob das dann auch Bestand hat, von was wir glauben, dass Bestand haben wird.
Ja. Würdet ihr sagen, das Album ist einfach eine Sammlung von Songs, die ihr in einer gewissen Zeitperiode geschrieben habt? Oder war es eher so, dass ihr euch gesagt habt, so in diese Richtung sollte es gehen und da arbeiten wir gezielt hin?
Nee. Also ich für meinen Teil
ist so. Nee, das ist kein Konzept, aber wenn du das meinst.
Ja.
Es ist ein Spiegel der Zeit, glaube ich, in der wir da waren. Mhm. Und dass die waren, das hört man auch in einigen Songs deutlich, irgendwie, was mein Part war.
Weil bei dir geht es sehr persönlich.
Ja, war ja die Phase. Ne? Da wurde auch jetzt nicht viel geschrieben oder es waren ein paar Songs vor einer persönlichen Schnitt in meinem Leben und zumindest ein Song direkt danach.
Ja.
Und das spiegelt das dann wieder, wo wir gerade standen. Auch Sendeschluss Testbild als Song ist natürlich auch ganz klar in die Zeit reingeknallt. Sozialpolitisch gesehen, gesellschaftlich, ne? Und Rette mich, wer kann, ist auch so ein, also waren, sind auch düstere oder
fast. Auch das Video vor allem, ne?
Zu
Rette mich, wer kann.
Genau. Das kannst du persönlich sehen, du kannst es aber auch auf die Gesellschaft münzen. Ne? Aber es gibt eben auch Popsongs, fröhliche Songs jetzt wie Aragona-Lieder, die einfach so einen Sommerscharm fast verspüren. Und das war die Zeit, in der wir waren. Ne? Ganz klar.
Ja.
Das ist ein sehr persönliches Album, das sagen wir gerne bei jedem Album.
Aber es ist wieder mal ein sehr persönliches
Album. Persönliches Album geworden. Ja. Ja, aber so sind wir nun mal. Also, da sind halt viele Sachen dabei, die wirklich auch persönlich sind. Also auch kleine Nummern. Und die auf wahren Geschichten basieren. Also Aragona ist zwar so eine lustige Sommernummer, aber die
aber Story... Aber auch ein Liebeslied, finde ich.
Ja, ist auch ein Liebeslied. Und die Story gibt's ja. Also ich meine, das ist ja nicht irgendwie...
Du warst wahrscheinlich auf Sizilien im Urlaub.
Genau, ich war wahrscheinlich in Sizilien im Urlaub. Und genau so war es auch.
Ja,
und es hat auch gepisst in Strömen, bis wir dann irgendwo hingefahren sind.
Ja.
Nach 5 Tagen, ja, weil... weil die Kinder randaliert haben und der Pool war total versifft und es hat nur noch gepisst und es war feucht und klamm in der Bude und es war eine römische Villa oberhalb von Catania in einem riesigen Park, die mich echt 3 Mark gekostet hat. Ja. Ja.
Und dann war das Wetter scheiße.
Wir konnten dann nicht bleiben, ja, das war einfach nicht machbar. Und dann sind wir gefahren, bis wir nach Aragona kamen. Und da war so ein kleines Bio-Resort, wo wir alles zusammengekratzte Geld reingestopft haben und gesagt haben, jetzt gehen wir hier hin. Und die Kinder waren glücklich, der Wein war gekühlt, meine Frau war happy und wir saßen am Strand und das Leben war wieder schön. Mhm. Und zwischendurch lief ein Faul lang und stand in der Tür und guckte einen blöd an. Das ist original.
Ja.
Und deswegen finde ich das gut. Oder auch mein Bauch glüht oder so, wo es dann wirklich, da saß ich dann wirklich alleine und habe mir überlegt, wie das denn so ist, ja. Und fühlte, hatte dieses Gefühl, ich wäre jetzt ganz gern nach Hause gekommen und dann war mir wieder klar, wie das ist, wenn ich ganz lange auf Tournee bin. Hm. Und davon handelt das Stück eigentlich.
Ja.
Und dann stellt man mal so Dinge in Frage, aber eigentlich ist alles gut. Ja.
Bevor man ein neues Album startet, guckt man sich das letzte, also bei euch,
7 Himmel hoch, ja.
Genau, sorry.
Aber,
Guckt man sich das nochmal an und denkt so, da haben wir uns vielleicht so ein bisschen vergaloppiert oder so, das sollten wir diesmal nicht machen oder ist es zu verkopft gedacht?
Das ist zu verkopft gedacht. Okay. Man weiß zwar, wo man herkommt, aber das ist dann auch manchmal unentscheidend. 7 Himmel hoch war sehr erfolgreich, war ein Riesen, ein Monster fast schon, auch ein Doppelalbum, aber mit 9 Songs. Ne? Mhm. Und das war uns jetzt dann diesmal klar, dass wir jetzt nicht nochmal 22 Songs da irgendwie auf die Pfanne schmeißen. Nee, du weißt eigentlich, es ist immer wieder neu. Du weißt, wenn du eine neue Platte machst, eigentlich am Anfang gar nichts. Also das ist wie so ein weißes Blatt Papier. Du hast so eine Idee von Songs, du hast vielleicht schon Songs, du möchtest vielleicht eine Coverversion machen, ja, auf Sendeschluss Testbild ist unsere Version vom Pohlmann-Song Star Wars drauf.
Ja.
So, da hatten wir so eine Idee, das könnten wir vielleicht mal machen, das wäre cool. Mhm. Aber ansonsten ist es ein weißes Blatt Papier und du fängst eigentlich quasi bei Null an. Und ob du da vorher irgendwie französische Chansons aufgenommen hast, irgendwie, das irgendwann passiert's. Man würde sich vielleicht mal wünschen, das und das zu machen, aber am Ende kommt es immer ganz, ganz anders.
Es war nur eins, was von vornherein klar war, ja. 10 Jahre Wingenfelder. Das Album wird 10 Studio-Tracks enthalten,
genau.
Und 10 Live-Tracks. Ja.
Ja.
Das war, damit waren wir schon limitiert.
Ja.
Das haben wir auch uns selbst auferlegt sozusagen. Das hat es aber auch ganz spannend gemacht. Nur hinterher war es ein bisschen schwierig. Welche 10 sind es denn jetzt? Weil dann gab es noch ein paar.
Das heißt, ihr musstet Sachen kicken, ja? Ja?
Wir hätten einfach noch so 2, 3 andere gerne mit draufgeballert. war aber nicht so.
Ja.
Mussten uns dann für 10 entscheiden.
Gibt es einen Moment oder Momente auf dem Album, wo ihr euch selber überrascht habt? Wo ihr das jetzt anhört und denkt so, Mensch, also wie sind wir denn da hingekommen?
Nö. Eigentlich nicht. Also für mich jetzt nicht.
Uns selber überraschen? Nee, das ist eigentlich eher, wenn dann immer der Prozess des Machens. Ne? Also dann, wenn du irgendwie irgendwo sitzt und plötzlich kommt so ein Song angeflogen und du fängst an, den aufzunehmen und gehst vielleicht mal einen anderen Weg.
Was heißt in deinem konkreten Fall angeflogen? Sind das Akkorde? Ist das eine Melodie? Ist das ein Text?
Das haben wir ja schon gehabt. Das kann alles Mögliche sein. Ja. Das kann eine Zeile sein, ein Satz.
Ja.
Ein Moment, ein Beat. Irgendwie manchmal auch eine Kopfgeburt, dass du sagst, ich möchte jetzt mal mit einem Hip-Hop-Beat einen Song machen. Hm. Dann nimmst du einen Hip-Hop-Beat und dann suchst du dir ein Tempo aus und dann spielst du eine Gitarre dazu und auf einmal beginnt es.
Ja.
Ne? Oder du hast eben eine Zeile wie die wahre Liebe ist eine Legende. Da habe ich so 3 Zeilen geschrieben. Und
also du hast nur, schon so
ne, ich hatte nur eigentlich die wahre Liebe ist eine Legende und es soll jemand geben, der hat sie mal gesehen. Hm. Das waren so, das hatte ich mir irgendwann aufgeschrieben und dann daraus entsponn sich dann ein Song. Aber das ist dann nicht über, also das ist ja nicht überraschend. Also das ist so, das ist ja das, was wir tun. Ne? Hm. Und dieser Zustand ist immer wieder toll, wenn man dann merkt so, oh, jetzt geht was, jetzt läuft es gerade, das macht Bock. Ne? Ja. Und das ist schön, das macht Spaß.
Also ich war einmal war ich überrascht, ja. Weil damit
also doch.
Ja, einmal, aber das ist jetzt nicht so, das ist jetzt nicht so, wie ich die Frage verstanden hatte. Ja, aber
okay.
Weil er das gerade erzählte, fiel es mir ein, weil diese Aragona-Nummer, den Text habe ich ja in Aragona am Pool geschrieben. Ja.
Ach, tatsächlich auch vor Ort?
Ja, den habe ich vor Ort geschrieben. Mhm. Den habe ich dann irgendwann immer so dabei gehabt in meinem kleinen Büchlein und so. Ja. Und dann saßen wir in Dänemark, ja. Und mein Bruder hatte eine Ukulele geschenkt bekommen und das dazugehörige Buch gekauft.
Haut-Ukulele
für Anfänger.
Macht Sinn.
Genau. Und dann bin ich auf die Toilette gegangen und er hat die ersten 2 Akkorde auf der Ukulele gespielt. Und dann saß ich so, auf dem Klo.
Beschäftigt, wie du warst.
Und schring, schraddler, schring, schraddler, schring, schraddler. Und ich dachte, das könnte passen.
Das ist doch dieser Aragona.
Das könnte passen, habe ich gedacht.
Ja, ja.
Und habe mein Geschäft beendet und bin rübergegangen, habe den Text rausgenommen. Thorsten war gerade und Volker war noch da und habe das Ding einfach da drauf gesungen. Und einmal, und dann stand es auch schon, da war nichts mehr dran zu ruckeln. Irgendwie. Ja. Dann habe ich nur eine Zeile verändert, weil Volker den Vorkünstler auch mal so singen. Habe ich gesagt, oh ja, probiere ich mal. Ja. Und ansonsten war das Ding klar. Und das war 5 Minuten. Ja. Weil da war die Ukulele war da und zack, bumm, war der Fang. Und das war lustig irgendwie.
Gibt es einen Lieblingssong auf der Platte?
Ob ein Lieblingssong für mich auf der Platte? Reparier dich.
Warum? Das,
weil ich den so schön tief finde. Das hat irgendwie was. Und weil er eigentlich sehr musikalisch gesehen sehr melancholisch und traurig ist, aber auf der anderen Seite mit einer der positivsten Botschaften auf dem Album, finde ich.
Ja, also dass ein bisschen
einer da ist, der auf dich aufpasst und wenn es dir schlecht geht, dann komm rüber, ich repariere dich. So ein mutmachendes Ding. Ja. Es war uns auch wichtig, dass wir das Album nicht nur politisch und ich prangere mal das an oder so, sondern dass wir zwischendurch auch so eine Art Leichtigkeit transportieren müssen in Zeiten wie diesen.
Ja.
Das fanden wir schon ganz wichtig.
Gibt es für dich einen Song, den du besonders gelungen findest oder den du gerne magst?
Da gibt es schon ein paar, aber ich dreh mich mal vom normalen Album weg und erzähle nochmal ganz deutlich, dass wir auch 10 Live-Tracks haben. Also es ist ein Doppel-CD, Doppel-Vinyl. Ja. Und dieses Live-Album, das war so ein bisschen...
Ja, das wurde wo aufgenommen?
Genau, ja gut, das sind mehrere Tourneen.
Ja.
Und das war eigentlich eher so, okay, klar, das ist die Idee, das machen wir jetzt, Live-Album. Hey, wow, das ist was für die Fans. Nee, das ist ganz schön geil geworden. Mhm. Also das ist wirklich, das klingt gut, das hat eine ganz, ganz eigentümliche Spannung und da ist neben vielen anderen Songs, Brüder haben wir ja schon als Video rausgehauen.
Ist das eine Sammlung aus ganz vielen Jahren oder war das von einer konkreten Tour?
Das ist, glaube ich, Retro-Tour, 7-7 Himmelhoch-Tour.
Ja.
Ich glaube, aus den beiden speist sich das. Okay. Das ist 2016, 2018. Und ist aber fett. Es ist klar. Und es gibt einen Track, da hat Norman Keil noch bei uns gespielt und der hat einen Song geschrieben über den Weg nach der Maueröffnung mit seinen Eltern in den Westen, ne, als die Mauer gefallen ist und er ein Ostler war, ein Ostkind, ja. Ne, und dann irgendwie, wow, was ist das, ein Trabis und die Kerzen in den Fenstern. Und das haben Kai und er zusammen immer gesungen, Spring in die Nacht heißt die Nummer und die Version, die wir da auf dem Live-Album haben, ist, glaube ich, die schönste Version, die es jemals gab von dem Song. Auch von seinen Versionen, die finde ich einfach neben all den anderen geilen Versionen unfassbar geil. Mhm. Und nur mal um den Fokus darauf zu dieses Live-Album ist echt schön. Also es ist wirklich, das soll man nicht so
verraten. Hattet ihr so einen ganzen Wust von Live-Aufnahmen und ihr musstet euch da durchhören und dann entscheiden, was das richtig mal loche, ne?
Ja, wir hatten gar nicht.
Hast du die Ohren voll
wahrscheinlich. Wir hatten gar nicht so viel, weil wir leider zu viel gelöscht hatten. Oder ich. Wir hatten gar nicht so viel, aber witzigerweise die Sachen, die da drauf sind.
Du hast aus Versehen Sachen gelöscht, oder was?
Naja, wir haben halt irgendwann mal, der Klassiker, weißt du, wir haben ein paar Tourneen auf Festplatte und ich sag dir, du hast sie auf Festplatte und du denkst, er hat sie auf Festplatte und wir beide löschen. So in der Art war das dann. Wir haben dann ein paar Sachen zusammengetragen und das war schon cool. Da sind echte kleine Perlen drauf. Ne? Mhm. Und aber eben auch nur 10 Tracks. Also wir hätten auch noch weitaus mehr machen können. Ne? Es gab auch noch die Variante hier mit Keep on Rockin' in the Free World in unserer deutschen Version. Ne? Aber den haben wir leider von Herrn Young. Den konnten wir nicht erreichen.
Telefonisch.
Der gibt die Sachen nicht frei. Ja. Und da haben wir dann auch noch so Dinge in der...
Pearl Jam durften und wir nicht, na toll.
Der Verlag hat gleich gesagt.
Der Verlag hat der Bruch.
Der hat gleich abgewunken.
Okay. Aber komplett deutschen Text drauf. Eine geile Version. Aha. Die können wir nochmal so schwarz raushauen. Und das ganze Ding zusammen. Ne? Also die 10-9 Songs und dieses... Das ist schon ein schönes Package.
Ja. Ihr hattet relativ früh vorab Videos, 2 rausgehauen. Einmal Rette mich, wer kann und Sendeschluss-Testbild.
Ja.
Bei Sendeschluss-Testbild, ja, da gab es relativ viele Nachrichten-Samples und so weiter und so fort. Mhm. Ganz doof, wie ist das rein rechtemäßig?
Gibt's keine.
Die Sachen sind frei. Ja.
Es ist eine Nachrichten.
Ja.
Es ist öffentlich.
Ja.
Kannst du benutzen.
Also es waren öffentlich-rechtliche Nachrichten.
Ja, ja, aber das ist auch, selbst wenn das jetzt eine RTL-Kiste wäre, Nachrichten sind Nachrichten, ja, also sind Nachrichtenbilder.
Ja.
Die kannst du einfach nutzen. Ja. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist ja theoretisch auch Geschichte.
Ja, ja. Ja, zeitgeschichtliches Dokument.
Das kannst du, darfst du mal verbraten, haben wir auch gemacht.
Ja. Und Rette mich, wer kann, ziemlich aufwendig, ne? Ziemlich düster.
Das ist schon mal schön, dass es ziemlich aufwendig aussieht.
Wölfe, Knochen.
Ja, die Wölfe waren teuer, die Wölfe. Die Wölfe, ja, ja, die Wölfe waren ja, schwierig. Ja?
Elektronische Filmwölfe.
Den zu finden und dem auch genau so zu dressieren, dass er so langsam zwischen den Bäumen lang schleicht. Ja?
Das heißt, das war Stockmaterial.
Man sucht sich sein Material teilweise auch, ja, mal zusammen. Ja? Zum Beispiel der Wolf war definitiv ein Free-Stock-Material, rechtefrei.
Ja, ja, ja.
Ich wollte es so haben. Also ich wollte verschiedene Ebenen haben. Also diese Villa, in der wir gedreht haben,
genau,
die ist ja so ein bisschen shabby. Und das ist auch cool, das ist der Platz, wo Martin Huch, der auch bei Fury die Pedal Steel Guitars und spielt,
ja,
der ist eigentlich Fotograf und fotografiert sein Leben gerne schöne Frauen. Und zwar immer in dieser Villa zum Großteil.
Die in der Nähe von Hannover
ist. Ja. In der Nähe von, ja, Hannover. Genau. Das ist ein Riesenklotz, ja, und die ist halt so richtig schön morbid, verfallen, shabby. Ja,
kann man einfach so cool rein, oder?
Ja, er darf das.
Er darf, ja, okay,
das, Leute, weil er darf da fotografieren.
Ja.
Und da haben wir auch die Fotos gemacht vom Album theoretisch und haben gesagt, da drehen wir auch, weil das passt. Und dann gab es die beiden Mädels, die habe ich mir so ausgesucht. Und dazu wollte ich halt diese stilistischen Bilder haben von,
ja, ja, ja,
Spinnen,
ja, ja,
Schlangen,
ja,
der Wolf,
ja, ja, ja,
und Regentropfen und das alles in so einer leicht toten, schon fast Gothic-Stimmung,
ja,
in,
ja,
dunkelblau,
ja,
und grün. Ja,
ja.
Ich hatte eine ganz klare Vision, wie das aussehen sollte.
Ja.
Und dann alles, was ich noch so an Dingen hatte, irgendwie die Kinderköpfe vom Flohmarkt, die meine Frau und ich irgendwann mal in keine Ahnung wo gekauft haben.
Ja.
Und man konnte das ja alles irgendwie einbauen, weil ich wollte so ein bisschen so eine leicht apokalyptische Stimmung haben. Ja? So ein bisschen so kurz vor der Schlacht, so wie das Stück halt auch so ein bisschen, ja, ist. Und haben wir
das
am halben
so,
Tag gedreht.
Das komplett auf deinem Mist gewachsen? Bist du da überhaupt involviert? Ich meine, du bist Fotograf. Ich meine, warst du da involviert? Oder spielt ihr Ping-Pong mit den Ideen?
Er hat gesungen.
Wir spielen so ein bisschen Ping-Pong. Man sagt mal was, hier eine Idee, und lass es mal so und was. Aber wenn dann das Video entsteht, das macht dann einer. Das macht dann wenig Sinn, wenn da irgendwie, ne, 15 Leute rumfusseln. Martin und er, die waren da Head of Photography. Und da bin ja dann quasi der Künstler in dem Moment gewesen.
Thorsten hat immer mal gesagt, ich hätte gerne ein Video mit Frauen. Das hat er gekriegt. Also vielleicht hat er sich das anders vorgestellt, aber
ja,
es ist ein Video mit Frauen.
Die Platte ist jetzt geschoben auf den 18.09.
Genau.
Warum ausgerechnet dieses Datum?
Weil es ein Freitag ist und man da Platten veröffentlicht.
Ja, aber hätte auch der 11.09. sein können.
Ich weiß nicht,
das ist dann, vielleicht
kommt am 11.09. irgendwas, von dem sie nicht wollen, dass es mit uns zugleich
kommt. Am 11.09. kommt das BAP-Album raus. Nein, das sind ja, wie gesagt, du suchst dir irgendeinen Termin aus, der dann passt mit Vertrieb und all den Dingen.
Okay,
das ist so eher organisatorischer Plattenfirmenkram. Ne?
Ja, ja, okay. Ich würde ganz gerne mit euch mal die 10 Studio-Songs durchgehen.
Okay.
Ne? Es geht los mit jeder 3 Sätze vielleicht kurz dazu.
Mhm. Okay.
Kai, Sendeschluss-Testbild. Erster Song.
Politisches Statement. Statement ist auch gerne. Ein politisches Statement zur jetzigen Situation, was Populisten angeht, Donald Trump, die ganze Art von verlogener Politik, die momentan am Laufen ist.
Hm. Thorsten?
Ja, genau. Es ist eigentlich so der, wenn du so willst, U2-igste politischste Song, den wir, glaube ich, seit langer Zeit gemacht haben.
U2-ig ist ein schönes Wort.
Ja. Und live auch eine absolute Granate. Ist eigentlich wäre der Opening-Song der Tournee gewesen.
Und es ist eine Warnung, ja.
Ja.
Das geht nicht ins Licht.
Das ist a warning. Du hast gerade schon erwähnt, Star Wars, Pohlmann.
Star Wars von Ingo Pohlmann, unserem Freund Pohlmann, der eine wunderschöne Nummer geschrieben hat vor ewigen Zeiten. Star Wars halt. Der kleine Mann, ne, der immer sagt, ne, train yourself to let go.
Also das ist genau die Zeile, die bei mir hängen geblieben ist.
Ja, und das ist ja dieses, schule dich, dich zu entspannen, dich gehen zu lassen. Ne? Und wunderschöner Song. Und wir haben den mal zusammen gespielt in einem Jugendkonzept-Ding, was wir machen mit den Jugendherbergen im Unterweser-Ems-Bereich. Und kannten die Nummer nicht und haben die dann einfach so gejammt.
Mit Pohlmann zusammen.
Genau.
Ja.
Und das war so ähnlich wie diese Version.
Ja.
Und weil wir die Originalversion gar nicht kannten und wir hatten immer die Idee, lass uns mal unsere gejammte Version mal in Reinkultur bringen. Und das haben wir getan.
Ja. Wäre es da nicht die logische Idee gewesen, dass er da irgendwie noch auf dem Song mit bei ist?
Haben wir überlegt.
Haben wir mal drüber gesprochen. Ja. Aber ich habe das im Endeffekt dann alleine durchgeballert, weil das war dann alles viel zu kompliziert. Und dann saßen wir da und dann habe ich gesungen und hat mir so einen Spaß gemacht. Ich wollte das unbedingt machen.
Ja, okay.
Aber wir haben
diese Botschaft war immer so meine, ja. Also Du musst dich darin üben, das loszulassen, was du nicht verlieren möchtest. Das genau. ist der ganze Satz, train yourself to let go of everything you fear to lose, weil das genau, und das ist so, das finde ich einfach eine ganz wichtige Geschichte. Das ist, glaube ich, für jeden von uns was, worüber man nachdenken kann. Der kleine Yoda hat mal kurz einen rausgehauen, ja. Aber die Nummer ist einfach, ich finde die sensationell und die macht live auch so viel Spaß.
Hm. Habt ihr den damit überrascht? Wusste der, dass ihr die ja. aufnimmt und habt ihr die sofort geschickt?
Ja, wir haben ja relativ viel Kontakt.
Die hat er noch gar nicht gehört bis jetzt.
Ach so.
Wir überraschen ihn noch.
Ah, ja. Aber er wusste das. Wir waren irgendwie mal in Rostock oder Stralsund oder irgendwas auf so einer Gala-Geschichte, wo er auch war, wo es um Charity ging. Und da haben wir die noch im Backstage-Raum zusammen gespielt zu dritt. Und da haben wir gesagt, ey, wir planen das gerade. Und so, wow, geil.
Wir haben ihn vorgefasst.
Ja. Ah ja, okay. Also er fällt nicht hinten rüber, wenn.
Nein, wir sind uns sehr verbunden emotional. Ja. Und ich glaube, dass er sich freuen wird. Das ist natürlich. Und ist auch weit weg von seiner Version. Das ist auch geil. Und wir wahrscheinlich, ich hoffe, dass wir es schaffen, wenn wir wieder live spielen dürfen, dass wir die auch mal irgendwo.
Zusammen.
Na klar. Ja. Wäre geil.
Logisch. Beim dritten Song geht's, wir hatten es schon thematisiert, nach Sizilien, nach Ragona. Kai.
Genau. Ein lustiges, gut gelauntes Sommerlied basierend auf einer wahren Begebenheit. Und das war einfach so, wir haben es gespielt und es hat uns Spaß gemacht. Und wir haben gedacht, dass es den anderen Menschen auch Spaß machen wird. Dann haben wir das mal getestet, indem wir es live gespielt haben. Und siehe da, es funktioniert.
Hast du deiner Frau schon schon berichtet im Vorfeld, so ey, ich habe da genau diese Situation zu Papier gebracht und wir vertonen das wahrscheinlich? Oder hast du die?
Ich bin aus Dänemark zurückgekommen und habe sie vorgespielt.
Ah, ja, okay.
Also, und sie fanden es alle gut.
Ja.
Und dann haben wir davon auch noch einen wahnwitzigen Remix gemacht, ja, von dem ich auch dachte, das darf man nicht tun. Aber meine Frau ist dann durchgedreht und ihre Freundin auch gleich. Die haben gedacht, legendär, musst du machen. Leider hat Mallorca jetzt geschlossen, ja.
Okay.
Wobei eigentlich für die Insel ist es sehr gut, aber höchstwahrscheinlich werden sie dann irgendwo einen anderen Platz finden. In Ischgl oder so. Und da läuft es dann auf der Afterski-Party, glaube ich. Dafür ist es wie geschaffen, der Remix auf alle
Fälle. Also ordentlich Beats drunter. Und
das ist genau das, ja, was man eigentlich, glaube ich, machen muss. Irgendwie.
Okay.
Ob ich das normalerweise als gut betiteln würde, weiß ich nicht, ja, weil musikalisch gesehen wäre es jetzt nicht so meine Baustelle.
Es ist aber so musikalisch überschaubar, so klingt zumindest.
Ich glaube, ja, wenn die ein paar Bier drin haben, ja, dann funktioniert das 1A und dann Löcher aus dem Käse und ab dafür.
Ja. Und es ist dein Ukulelen-Debüt, oder was,
Thorsten? Ukulele-Debüt. Ja, genau, Ukulele für Anfänger.
Alle Bänder haben auch Ukulelen-Debüt.
Ja, ich bekam eine Ukulele geschenkt und fummelte mir die ersten 4 Akkorde drauf und weil sie ja ganz, ist vom Tuning her ist ja ganz anders wie eine Geige oder wie eine Gitarre, und man muss ein bisschen umdenken. Und
der Feind hörte auf dem Klo derweil mit.
Ja, nun gut, das ist ja immer das System. Manchmal bringe ich dann immer irgendwas mit oder irgendwie, früher war es mal eine Mandoline oder eine Dobro in Dadgad gestimmt und dann ist natürlich immer das System, lass uns damit einen Song machen. Und das
wir haben wahnsinnig viel gelernt, weil jetzt wissen wir, wenn wir uns in Dänemark wieder ein Haus mieten, ja, darf das Klo maximal 3 Meter vom Wohnzimmer entfernt sein.
Genau, sonst kriegt man es nicht mit.
So sieht's aus.
Genau. 4. Song, Rette mich, wer kann. Ein sehr düsteres Stück.
Sehr düsteres Stück, genau.
Das Video haben wir schon gesprochen.
Und so ein Mantra-Song, Text runtergeschrieben, aufgenommen, witzigerweise, ja, zu der Zeit, eigentlich kann man das auch auf eine Beziehung ziehen, den Text. Da hatte ich aber keine Ahnung von, als ich den geschrieben hatte. Ich habe halt nur gemerkt, irgendwie, dass damals unter meine damalige, jetzt Ex-Frau, irgendwie immer, wenn ich den Song oben weiter aufgenommen habe, irgendwie dann anfing zu weinen und irgendwie komisch drauf war. Und ich wusste damals noch nicht, dass meine Ehe eigentlich in dem Moment beendet war. Und ich es nur noch nicht wusste.
Krass.
Und das fand ich dann ganz spannend, weil ich dann die ganzen Zeilen, die ich geschrieben habe, die kannst du eben auch auf eine Beziehung münzen, auf das Ende, auf die Verletztheit einer Person, die dann, die gerade verlassen wird. Krass. Ja, krasse Nummer. Ist so, ich bin ja so ein bisschen, wie sagte Berlesque immer so schön, der Kellerfensterspringer. Das ist
was
so
meint er damit?
Ja, Thorsten springt wieder aus dem Kellerfenster. Ich habe so eine leicht melancholisch-depressive Ader manchmal.
Ja.
Und wenn die dann durchschlägt, und mit ein bisschen Delay auf der Gitarre und so, dann kommen solche Songs raus. Ich mag den Song sehr gern. Der hat eine Kraft.
Ja. Kai?
Das sehe ich genauso. Ich mag den Song nämlich auch gern. Und der hat auch eine Kraft. Und er hat dieses komische, sezierende Etwas, ja, was diese Situation, in der sich diese Gesellschaft so ein bisschen empfindet, so weißt du, dieses Walking on Razor's Edge, würde der Engländer jetzt sagen, irgendwie. Das kommt in diesem Song ganz gut und klar hervor. Das finde ich jetzt sehr schön, mache ich halt gerne. Weil man sieht so ein bisschen, wo uns das, wo wir jetzt stehen und wo uns das ungefähr so hinführt.
Im Scheideweg sozusagen.
Ja. Genau, und das ist so, weißt du, Liebe an den Haaren rausgezogen und dann aus dem Maul und so. Da gibt es halt einfach so Sachen und so ein paar Zeilen drin, die ich einfach wunderschön finde. Mhm. Und der ist brutal und hat eine gewisse Melancholie und Traurigkeit. Und die wird nicht aufgelöst, das finde ich auch gut. Er ist konsequent und das mag ich ganz gerne.
Man muss es selbst zu Ende denken.
Deswegen hatte ich ja auch, weißt du, auch ganz klar diese Optik für dieses Video, weil der Song ist halt auch so. Der Song ist eigentlich düster, ja.
Genau.
Und deswegen brauchten wir dann auch Argon auf dem Album. Nein, aber er ist halt wahr. Ja. Und das finde ich irgendwie gut.
Das ist authentisch. Der Song, der das dann wieder so ein bisschen spiegelt, ist Der Planet ist bewohnt, weil das ist ein durchweg positiver Song.
Ja, genau.
Ja. Der ist da bewusst gesetzt, weil vorher sehr.
Naja, gut, das machst du natürlich auch so. Du kannst ja nicht alle düster Songs hintereinander knallen, genau, gleich richtig. Am Anfang.
Und dann aber dahinter hätten wir vielleicht bis auf die Liebe jeden Song setzen können. Hättest das wieder aufgeknallt. Das Ding ist ja so ein Statement gewesen, irgendwie.
Ist das am Ende eigentlich ein großer Kampf, die Tracklist, also die Reihenfolge festzulegen?
Naja, wir sind immer noch Albumfreaks. Ne? Ja, also im Grunde ist es ja heutzutage fast egal. Du kannst das ja irgendwie, irgendeiner wird wahrscheinlich irgendeine Spotify-Liste packen, wo Sachen dahinter kommen. Mhm. Die machen dann für uns keinen Sinn. Das macht jeder, wie er will. Mhm. Aber wir sind noch Freunde des Albums und auch des Verlaufes eines Albums.
Dramaturgie, ja.
Da wird drüber gesprochen.
Aber es ist schwierig geworden.
Weil
durch dieses One-Track-Business und dass du dann vorher so diese
Tracks... Man denkt das mit, ne?
Diese Tracks, die du vorher veröffentlichen musst, ja, die musst du dann schon festschreiben, an welcher Stelle sie auf dem Album sitzen, wenn es bei Amazon kommt, ja. Also du musst sagen, irgendwie, okay, das ist Song Nummer 1, ja, und Rette mich, wer kann, ist dann der zweite Track und der ist dann auf der 4. Dann ist er auch auf der 4.
Aber du weißt,
du darfst es nicht verändern, aber du hast die Platte noch nicht mal gemischt, ja. Mancher weiß doch gar nicht mehr, was da noch für Songs kommen, ja. Und dann bist du gezwungen halt, dann hast du schon Vorgaben, 1 und 4 steht und dann musst du darum
da die Platte bauen. Ja.
Also jetzt musst du dir vorstellen, Abfuck, die Beatles machen Sergeant Pepper und haben die erste Single, weißt du, und das ist krass.
Hey Ringo, think about Amazon.
Naja, aber das ist
Instant Gratification Tracks.
Wahnsinn, krass.
Oder ich sag mal, der Umsonst-Titel, den man vorab spielt. Ja. Mhm. Das ist halt so.
Ja. Der 6. Titel. Bis mein Bauch glüht, hattest du auch schon erwähnt.
Genau, habe ich auch.
Den magst du sehr gerne.
Den mag ich eigentlich auch sehr gerne, ja. Das ist ein kleines Lied, das haben wir mit Peter Jordan geschrieben, irgendwie in Hannover.
Klingt in seinem Studio. Finde ich. Das ist einer mit der bestklingendsten Tracks auf dem Album, finde ich.
Und das ist knuffig. Also ich mag das ganz gern, weil es halt so. Es ist halt die Wahrheit, ja. Und dieses Gefühl kann ich halt gut nachvollziehen, weil es ja meins sozusagen.
Ja, genau.
Aber es gibt auch anscheinend viele Menschen, die das durchaus verstehen können, die vielleicht auch irgendwie in anderen Jobs hängen oder so, weil das hat jetzt nicht unbedingt was mit Musik zu tun, sondern das gleiche Gefühl kannst du auch haben, wenn du auf Montage hängst, ja. Ganz dumpf gesagt. Das ist so diese Variante mit der Trennung und da stelle ich mir Dinge so in Frage. Mhm. Aber, und es ist ein klares Liebeslied, das ist auch so.
Ja,
aber es ist ja, gibt ja auch im Schlager die Liebeslieder, die so. Oh, ich weiß, wie soll ich sagen, wo man dieses Gefühl hat von Flunkerei oder irgendwie so, haha. Und es ist schön, in so einem erwachsenen Song zu haben.
Ein unpeinliches Liebeslied zu schreiben, aber ist wahrscheinlich gar nicht so einfach.
Peinlich ist ja, was jeder selber für sich festlegt.
Ich
aber
alle nicht. Genau. Ich fresse mein Kissen auf und kotze es wieder aus, reingepackt hätte Helene Fischer das aussehen können.
Ja, aber trotzdem singst du das eben auf eine, ich sag mal, positiv schlagereske Art und Weise, sehr authentisch und sehr erwachsen und das macht diesen Track so leicht und so schön und so angenehm. Und da habe ich auch gedacht, wow, schön, klasse. Das kann man, glaube ich, auch gar nicht so easy mit 18 oder 19 singen. Das kannst du, musst du schon ein bisschen was
auf dem Buckel haben. Ein bisschen was auf der
Finde ich, ja.
Sag mal, du hast gerade gesagt, der mit bestklingendste Song auf dem Album.
Ja,
wie meinst du das? Ich meine, ihr habt
doch unter den gleichen Produktionsbedingungen aufgenommen. Ja, das ist vielleicht was für... Ja gut, aber trotzdem ist es so, dass er ist gut gemischt, die Signale, das ist ein bisschen ein Nerd-Thema, ne? Aber trotzdem ist es für mich immer oder für uns wichtig, immer, den legst du irgendwo auf oder den hörst du irgendwo und der klingt immer toll.
Okay.
Und das ist so, wow, das fällt mir immer auf. Alles klar, cool, krass. Mhm. Ne? Und das ist für uns ja auch.
Der
klingt auch Bombe. Ne? Mhm.
Ihr hört wahrscheinlich nicht nur im Studio auf großen Monitoren ab, hört ihr auch auf dem Smartphone ab? Also über einen Smartphone-Lautsprecher?
Ja, klar, weil Leute. Man, ne? Ja, aber sagen wir so, es ist. Irgendwann hörst du, kommt ein Ding rein, dann machst du es mal an und dann merkst du eben auch, ah klar, guck mal, funktioniert auch auf dem Handy.
Funktioniert auch so, ja.
Und, keine bessere, aber funktioniert auf dem Handy. Die meisten Leute haben aber Kopfhörer auf, da hörst du ein bisschen mehr besser. Ja,
also. Der siebte Song. So. Bin. Wie heißt er? Nee, ein kurzes Hallo, sorry, ich kann meine eigene Schrift hier nicht lesen. Meine Güte. Ich musste mir tatsächlich alles
abschreiben. Gott sei Dank haben wir den drauf, würde ich mal sagen.
Bitte?
Gott sei Dank haben wir den drauf, weil wir brauchen ein bisschen Gas auf dem Album.
Genau.
Und der ist wichtig, weil der hat das.
Der haut tatsächlich so ein bisschen raus. Es gibt so Elektro-Plucker-Bässe. Ist, glaube ich, der schnellste Song.
Ist der schnellste Song.
Absolut, ja. Ne?
Aber du brauchst auch ein paar Abtempo-Nummern. Das ist jetzt, sagen wir mal so, es ist nicht das rockigste Album von allen. Es ist ein sehr poppiges Album geworden. Aber wir haben das nicht ganz vergessen, ja, weil das ist ein Teil von uns. Und bei 10 Nummern war es halt ein bisschen schwierig. Da mussten wir uns auf die stärksten Nummern konzentrieren. Und dann können wir jetzt nicht sagen, okay, wir brauchen jetzt noch eine schnelle Nummer, weil die Nummer schnell ist, ja. Sondern es muss halt eine gute schnelle Nummer sein. Aber vielleicht fiel uns auch aufgrund der Situation, in der sie dieses Land und wir uns befunden haben, nicht so viel wahnwitzige, schnelle, wahnwitzig lustige Dinge ein, ja? Die Nummer war aber wichtig und die Nummer ist drauf.
Und thematisch ist es so ein bisschen, ich guck mal in den Spiegel und guck mal, wer da so ist.
Ja. Könnte man so sagen.
Kann man.
Muss man aber nicht.
Texte erklären, ne?
Texte erklären ist immer ein bisschen schwierig. Ja. Also dieser Text ist kein autobiografischer Text.
Genau.
Aber dieser Text gibt auch eine gewisse Interpretationsfreiheit. Das finde ich ganz gut.
Thorsten, was hast du zu dem Song?
Mit Fabi geschrieben. Ich mag die Gitarren sehr gerne.
Sagte der Gitarrist.
Ja, die Nummer macht Spaß zu spielen. Also es ist so ist ein sehr, 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 sehr speediges Ding und mehr muss man dazu auch gar nicht sagen. Es ist eine Nummer, die einen einfach Bock macht.
Mhm. Ich werde dich reparieren. Dachte ich, okay, das ist jetzt die große Rockballade des Albums. Mhm. Das führe ich jetzt gar nicht weiter aus, weil da kommt eventuell noch ein anderer Song, der das eventuell auch bekleiden könnte, diese Funktion. Ja, aber es ist schon.
Ist sie aber schon.
Es ist ein Klavier drauf. Schon,
genau, und von der Art der Komposition, also schon die fette Hose.
Ja.
Also es ist auch ein Signature, wie sagt man so schön, ein Signature-Track für das Album, finde ich. Also da werden sich einige drin verlieben in den Song.
Ja.
Und andere werden wahrscheinlich eher ein bisschen, also oh Gott, ne, aber das ist, der greift schon an.
Was könnte diese oh Gott-Reaktion hervorrufen?
Na, die oh Gott, entweder du magst Aerosmith-Balladen. Ja.
Du magst Slash breitbeinig vor der Kirche
in der Wüste. So schlimm ist es nicht. Das ist sie nicht.
Das ist sie ganz genau nicht. Ja. Aber die ist schon anders. Ja.
Aber das Fünf-Gänge-Menü fährt schon auf. Also das ist dann auch der schwere Rotwein. Ne? Das ist jetzt nicht.
Aber es ist eine erwachsene Nummer, finde ich. Also insofern.
Ja.
Aber ich finde, das ist halt so eine von diesen Sachen, der Song soll ja eigentlich Mut machen. Und der Song soll eigentlich Leuten, die dann irgendwie in der Krise hängen, alleine sitzen und denken, irgendwie jetzt ist alles schwarz und das Schwarz ist nicht schwarz genug für mich. Ja? Mhm. Immer noch klar machen, dass da irgendwo jemand ist, der sie aus der Scheiße holt, weil der auf einen aufpasst. Ja? Das ist, kann jeder für sich aussuchen, wer das sein könnte. Mhm. Und deswegen mag ich die total gerne. Und ich stehe auch auf die Streicher und vor allen Dingen die Hörner finde ich großartig. Ja? Weil ich liebe Hörner, deswegen sind die da auch drin.
Genau, macht Sinn, ja. So, wer weiß das schon? Da geht es so ein bisschen um die Floskeln des Lebens, denen man manchmal nicht so richtig aus dem Weg gehen kann.
Vor allen Dingen von denen man gar nicht weiß, dass sie da sind. Manchmal auch, also das ist so, ja. Hm. Das ist so, saßen wir auch in Dänemark und haben uns überlegt, was machen wir mit diesem Song? Weil das Playback habe ich irgendwann mal zu Hause zusammengeschossen. Das war so ein Hippie-Ding. Das fand ich irgendwie cool mit der Gitarre. Und alle mal klatschen und sitzen am Lagerfeuer.
Ja.
Und dann brauchten wir irgendwas. Und irgendwann kam mein Brüderchen mit Wer weiß das schon als Zeile für den Refrain um die Ecke. Mhm. Und das finde ich eigentlich ganz okay, weil diese klassische Fragestellung hat so ein bisschen was wie so ein Kinderreim.
Wer weiß das schon?
Ja, ja, ja. Aber am Ende des Tages ist es wirklich so, dass wir, glaube ich, in vielen Dingen in einem großen Fragezeichen oder in einer großen Fragezeichenblase leben. Ja. Mhm. Und viele Dinge ist so learning by doing. Ja? Mhm. Und deswegen finde ich den sehr passend. Das ist cool.
Oder auch learning by feeling. Im Grunde genommen, weil es ist ja dieses Hier- und Jetzt-Gefühl. Ne? Corona verdonnert uns ja auch dazu, einfach jetzt da zu sein. Mhm. Also wir haben gar keine andere Chance. Wir können jetzt irgendwie in der Vergangenheit uns aufhalten. Das bringt uns nichts. Die Zukunft ist vollkommen unklar.
Ja.
Wir machen jetzt hier gerade unser Ding. Und komischerweise kann man das auch plötzlich mehr genießen. Ne?
Mhm.
Und Pläne schmieden, Sachen beurteilen. auch die Podcast-Nummern sind ja hier manchmal so, der eine erzählt eine Geschichte aus dem Jahr und der andere erzählt die Geschichte ganz anders. Ne?
Ja.
Und wo liegt die Wahrheit? Ne? Mhm. Und dann kommst du irgendwann dahin, dass du merkst, das ist jetzt. Ne? Jetzt ist das. Und das Gefühl, was wir zum Menschen haben oder die Liebe, die wir finden oder auch dieses Unwohlsein, das ist jetzt. Und damit gehen wir eben um. Der Song, der nimmt das auch so ein bisschen mit. Ne? Mhm.
Aber auf der anderen Seite ist es auch so, was du bekommst, der Song sagt eigentlich auch, es gibt Momente, ja, da sollte man gar nicht so viel drüber nachdenken, ja, genau. weil man weiß es eh nicht, ja, man kann es jetzt auch gar nicht ändern, dann beschäftige dich einfach mit anderen Dingen, ja, nimm es einfach so hin, mach das und gut ist. Das bedeutet nicht, dass man alles hinnehmen muss, ja, also, aber das bedeutet, dass man halt vielleicht mal manchmal ein bisschen lockerer mit der ganzen Geschichte umgeht und sich nicht verrückt macht, das ist eigentlich schon okay, weil wer weiß das schon. Wir werden sehen, was kommt, also gehen und entdecken.
Ja. Mein Lieblingssong des Albums ist der finale Track, die Nummer 10, Wahre Liebe ist eine Legende. Zweite große melancholische Rockballade, würde ich sagen. Gefällt mir tatsächlich noch besser als Ich werde dich reparieren. Mit Donner drin, Drama, Pathos, bis zum geht nicht mehr. Also total geile Nummer. Also total gelungen. Thorsten, was sagst du?
Krass. Ja, wird wahrscheinlich auch viel reparieren eine Nummer sein, die polarisieren wird.
Mhm.
Wenn Rette mich, wer kann, für mich das Anfang dieser Phase war, die von einem Jahr, was so ein bisschen so, hui, ist das jetzt dann irgendwann so Light at the end of the tunnel? Und
das heißt, der Song hat ganz viel mit dem vergangenen Jahr bei dir
total,
persönlich zu tun.
Total, na klar, was ist, Kai hat immer schon so, weißt du, den Herzschmerz, jetzt springt der, oh Gott, na, hoffentlich geht der Scheiß vorbei.
Weil um es nochmal so, du hast eine Ehe, ist gescheitert.
Genau,
und eine Beziehung. Und du hast eine neue Liebe gefunden.
Ich habe auch ein neues Leben gefunden. Ja. Und letztendlich nach 23 Jahren und einer Prognose und einer Vision, die man hat, die dann irgendwie nicht mehr da war. Das ist jetzt, klingt jetzt ein bisschen mimimi. Es war schon so ein bisschen so, okay, krass, ich bin jetzt irgendwie 53 und was geht denn jetzt?
Mhm.
Und ich fand die Zeile auch schön, die wahre Liebe ist eine Legende und dann darauf so Storytelling-mäßig dann das dann aufzubauen und daraus dann eigentlich ein Liebeslied zu machen.
Mhm.
Das mochte ich sehr gerne und ich hatte mal wieder Bock auf ein Gitarrensolo. Hab dann irgendwann nachts im Wendland irgendwann nur zwei Flaschen Weißwein getrunken und dann die alte Strat rausgeholt und mir unter dem Kopfhörer mal Gib ihm gemacht.
Ja.
Und hab dann und
genau gedacht, das Solo ist auch auf dem Album
echt
drauf.
Genau,
das
Solo ist drauf. Und Kai hat es dann irgendwie mit Robbie dann eine ziemlich geile Form gepresst.
Euren Produzenten, ne?
Ja, unser mit Musiker und genau. Im Studio, ne?
Ja.
Wo wir dann gearbeitet haben.
Ja.
Und und dann haben wir lange diskutiert, ob wir die Nummer draufpacken oder nicht oder wie oder was. Und dann ist sie dann letztendlich Nummer 10 geworden. Ne?
Hm.
Und schließt das Jahr so ein bisschen ab für mich. Und hurra. Hurra, die Waldfee.
Kai, noch irgendetwas hinzuzufügen?
Wir haben keinen Produzenten. Wir produzieren selber.
Aber dann einfach alle mal klar ist hier.
Mit der Schia Butter bei die Fische, mein Freund.
Ich danke euch.
Yes, man.